Ich arbeite seit über 10 Jahren als Ranger im Olympic National Park. In all dieser Zeit habe ich vieles gesehen. Verletzte Wanderer, aggressive Wildtiere, plötzliche Wetterumschwünge. Aber ich habe nie darüber gesprochen, was in den abgelegenen Ecken dieses Waldes wirklich passiert. Wer hätte mir auch geglaubt? Meine Kollegen hätten mich zum Psychologen geschickt, meine Familie hätte sich Sorgen gemacht. Also habe ich geschwiegen. Doch vor 3 Monaten geschah etwas, das ich nicht länger ignorieren konnte. Es begann wie ein ganz normaler Einsatz. Ein 10-jähriger Junge namens Samuel Parker war während einer Familienwanderung auf dem Hurricane Ridge Trail verschwunden. Seine Eltern berichteten, dass er ein Stück vorausgerannt war und plötzlich nicht mehr zu sehen war. Sie hatten stundenlang gesucht. Bevor sie schließlich völlig aufgelöst den Parkdienst alarmierten. Solche Vorfälle passieren öfter, als man denkt. Kinder entfernen sich vom Weg, verirren sich, bekommen Angst und verstecken sich. In den meisten Fällen finden wir sie nach einigen Stunden, frierend, verängstigt, aber unversehrt. Ich wurde an diesem Morgen mit einem neuen Kollegen eingeteilt, Ben Carter. Er war erst seit 6 Wochen dabei, befolgte jedes Protokoll mit beinahe mechanischer Präzision und sah mich an, als hätte ich alle Antworten der Welt. Wir wurden dem nordöstlichen Suchgebiet zugeteilt. Der Wald dort war dicht, überwiegend bewachsen mit Douglasien und westlichen Hemlocktannen. Die Baumkronen ließen kaum Licht hindurch, nur gelegentlich fiel ein Lichtfleck auf den moosigen Waldboden. »Warst du schon mal bei einer Kindersuche dabei?«, fragte ich Ben, während wir durch einen besonders engen Abschnitt gingen. »Nein, nur im Training«, sagte er angespannt. »Bleib nah bei mir. Verirrte Kinder handeln nicht logisch. Sie rennen im Zickzack, verstecken sich, kehren manchmal sogar um.« Er nickte. Seine Stirn war gefurcht vor Konzentration. »Was genau suchen wir?«, fragte er. »Alles, was nicht in diesen Wald gehört. Fußspuren, zerbrochene Zweige, Süßigkeitenpapier. Irgendetwas.« Wir riefen Samuels Namen und suchten den Waldboden sorgfältig ab. 2 Stunden vergingen. Nichts. Kein Hinweis. Keine Spur. Alles war unheimlich still. Nur das entfernte Rauschen des Windes in den Bäumen begleitete uns. Dann hielt Ben plötzlich inne und zeigte nach oben durch eine Lücke im Blätterdach. »David, da oben, siehst du das?« Ich blinzelte in das diffuse Licht. Zuerst sah ich nichts, dann bewegte sich ein Ast leicht im Wind, und dort war er, ein schwarzer Ballon. Perfekt rund, glänzend, festgebunden an die Spitze eines jungen Kiefernbaums, etwa 50 Meter vor uns. Er bewegte sich kaum, selbst als der Wind stärker wurde. »Das ist nicht normal«, sagte ich, während ich schon auf ihn zuging. In dieser abgelegenen Region des Parks, weit entfernt von jedem Campingplatz oder Wanderweg, war ein Ballon fehl am Platz. Selbst wenn ein Tourist ihn versehentlich hätte steigen lassen. Wie sollte er ausgerechnet dort landen, so tief im Dickicht? Vielleicht hatte der Junge einen dabei. Geburtstag oder so? Ben klang nicht überzeugt. »Kann sein«, murmelte ich. »Lass uns das anschauen.« Als wir uns näherten, bemerkte ich etwas Ungewöhnliches auf dem Boden unter dem Ballon, niedergetrampfte Pflanzen, umgeknickte Fahne, Spuren. Ich kniete mich hin. »Frische Fußabdrücke«, sagte ich, »barfuß und nicht von einem Kind.« Ben runzelte die Stirn. »Barfuß? Hier draußen?« Ich nickte. Die Abdrücke waren zu groß für ein Kind und zu frisch, um alt zu sein. Sie führten tiefer in den Wald, weg vom Ballon. Der Boden war dort unberührt, bis auf diese eine Spur. »Wir folgen ihr. Bleib wachsam.« Wir folgten den Spuren etwa eine Viertelmeile. Der Wald wurde dunkler, dichter. Geräusche verstummten. Kein Vogelgesang mehr, kein Rascheln, nicht einmal das Summen von Insekten. Nur unsere Schritte auf dem Laub und unser Atem waren noch zu hören. Dann packte Ben meinen Arm. »Hörst du das? ein Stöhnen, langgezogen, klagend, irgendwo voraus. Es klang menschlich, aber gleichzeitig nicht ganz. Schmerz, Verzweiflung, aber auch etwas anderes. Wir beschleunigten unser Tempo. Die Spuren führten uns direkt zu einer kleinen Lichtung. Dort lag ein Mann, nackt, blutüberströmt, zusammengerollt auf dem Boden. Seine Haut war rot gefärbt, zitternd, zuckend, als würde er versuchen, seinem eigenen Körper zu entkommen. Vor seiner Brust hielt er etwas fest. Es war ein abgetrennter Kinderarm. Ben flüsterte nur: "Oh mein Gott." Mein Körper reagierte, noch bevor mein Verstand folgen konnte. Ich griff zum Funkgerät. "Zentrale, hier, Ranger Mercer. Wir benötigen sofort medizinische Hilfe und Unterstützung durch die Polizei. Verdacht auf Gewaltverbrechen gegen ein Kind. GPS-Koordinaten folgen." Die Antwort kam, aber ich hörte sie kaum. Ich trat näher an den Mann heran. "Sir, ich bin vom Parkdienst. Hilfe ist unterwegs. Können Sie mir Ihren Namen sagen?" Seine Augen wanderten zu mir. Rot, unterlaufen, weit geöffnet. Er versuchte zu sprechen, aber es kam nur ein feuchtes Klickgeräusch aus seinem Mund. Ich beugte mich vor, suchte nach Wunden. Doch es war nicht sein Blut. Der Arm in seinen Händen war klein, zu klein. Die Haut zart. Am Handgelenk trug er ein rotblaues Freundschaftsband, genau wie das, das Samuel laut Beschreibung getragen hatte. Ich zwang mich, den Mann genauer anzusehen. Keine Ausweise, nichts, was ihn identifizierte. Dann bewegte sich sein Mund wieder. "Die Treppe", flüsterte er. "Die Treppe." Ich versuchte, ruhig zu bleiben. "Welche Treppe? Wo ist Samuel?" "Die Treppe", wiederholte er, immer wieder. 20 Minuten später trafen die Sanitäter ein, Liza Monroe und Daniel Burke, erfahren, ruhig. Doch selbst sie wirkten sichtlich geschockt. Lisa kniete sich zu dem Mann. Daniel bereitete ein Beruhigungsmittel vor. "Sir, ich überprüfe Ihre Pupillen", sagte Lisa. Plötzlich schnellte seine Hand hervor, packte Lisas Handgelenk und biss zu. Direkt in die Haut, zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie schrie auf, mehr überrascht als verletzt. Daniel und ich zogen sie zurück, während Ben den Mann am Boden fixierte. Blut tropfte von Lisas Hand. Nun mischte sich frisches Blut unter das Getrocknete. Der Mann flüsterte nun etwas anderes. "Er hat den Jungen zur Treppe gebracht." Dann fiel er zurück, als Daniel das Mittel injizierte. Seine Augen rollten nach hinten. Wir standen da, fassungslos. Nachdem der blutüberströmte Mann sediert worden war, blieb ich noch mehrere Stunden in der Lichtung. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, doch mein Verstand kehrte immer wieder zu dem Satz zurück, den er so beharrlich wiederholt hatte. "Die Treppe. Was sollte das bedeuten?" Die Spurensicherung übernahm das Areal. Der abgetrennte Kinderarm wurde sichergestellt. Die Spurenauswertung bestätigte, was ich schon ahnte. Die Fingerabdrücke stimmten mit Samuel Parker überein. Das Kind war nicht mehr zu retten. Doch vom Rest seines Körpers fehlte jede Spur. Ben Carter war blass, als hätte er seinen gesamten Lebensmut verloren. Wir sprachen auf dem Rückweg kaum ein Wort miteinander. Jeder von uns hing seinen eigenen Gedanken nach. Als wir das Hauptquartier erreichten, wurde der unbekannte Mann bereits von der Polizei eskortiert. Niemand wusste, wer er war. Seine Fingerabdrücke ergaben keinen Treffer, keine Vermisstenanzeige passte zu seiner Beschreibung, niemand suchte nach ihm. Er war wie aus dem Nichts gekommen, genau wie der schwarze Ballon. Ich konnte nicht schlafen in der Nacht. Der Ballon ging mir nicht aus dem Kopf. Wer bringt einen Ballon mit in die Wildnis? Noch dazu einen schwarzen, glänzenden, vollkommen intakten Ballon, festgebunden an einen Baum, kilometerweit von jedem Wanderweg entfernt. Ich sah ihn vor mir, wie er still zwischen den Ästen schwebte, unbewegt vom Wind, als würde er uns beobachten. Zwei Tage nach dem Vorfall wurde der unbekannte Mann in eine psychiatrische Klinik nach Western State verlegt. Die Ermittlungen verliefen im Sand. Kein Fortschritt, keine Hinweise, keine neuen Spuren. Die Suche nach dem Rest von Samuels Körper wurde eingestellt. Es gab keinen Ort, an dem noch gesucht werden konnte. Jedenfalls laut Protokoll. Doch irgendetwas ließ mich nicht los. Ich spürte, dass die Geschichte noch nicht vorbei war. Eine Woche nach dem Fund des Arms meldete sich Ben freiwillig für die nächste Frühschicht. Er wirkte erschöpft, aber konzentriert, als ob er einen inneren Auftrag verfolgte. »Ich will ihn finden«, sagte er zu mir, als wir unsere Ausrüstung überprüften. »Auch wenn es nur sein Körper ist. Seine Familie verdient wenigstens das.« Ich nickte. Ich dachte das Gleiche, sprach es aber nicht aus. Wir wurden wieder in die nordöstliche Sektion eingeteilt, nicht weit von der Lichtung, auf der wir den Mann gefunden hatten. Der Nebel hing tief an diesem Morgen. Zwischen den mächtigen Douglasien lag ein undurchdringlicher Schleier, der die Welt schluckte. Der Wald wirkte anders, stiller, beobachtend. Am Weg teilte ich uns auf. Ich nehme den Pfad entlang des Bachs. Du gehst den Hang hinauf zum östlichen Grat, sagte ich zu Ben. Funkkontakt alle 15 Minuten. Er nickte. 15 Minuten. Punkt. Ich beobachtete, wie er im Nebel verschwand. Dann wandte ich mich meinem Abschnitt zu. Die erste Viertelstunde verging ereignislos. Beim Check-in meldete Ben: Alles ruhig, keine Auffälligkeiten. Gleichfalls, antwortete ich. Ich stand an einem kleinen Seitenbach, beobachtete das träge Wasser, das zwischen Felsen floss. Alles wirkte normal, doch das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, blieb. Nach weiteren 15 Minuten nahm ich mein Funkgerät. Ben, Check-in. Komm. Stille. Ich wartete. Noch eine Minute. Ben Carter, bitte komm. Check-in over. Nichts. Nur ein leichtes Rauschen. Ich spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Vielleicht hatte sein Funkgerät den Geist aufgegeben. Vielleicht war er nur in einer Funklücke. Vielleicht. Ich brach meinen Abschnitt ab und machte mich auf den Weg in seine Richtung. Die Bäume standen dicht. Der Nebel wurde noch dicker, als ich höher stieg. Ich rief immer wieder seinen Namen, doch die feuchte Luft schluckte meine Stimme. Keine Antwort, kein Geräusch. Dann sah ich es. Mitten auf dem Pfad lag Bens Funkgerät. Daneben seine Mütze. Sorgfältig hingelegt, nicht achtlos verloren, als hätte er sie freiwillig abgelegt. Ich kniete mich hin, überprüfte das Funkgerät. Es war eingeschaltet, Akku voll. Keine Störungen. Die Mütze war sauber, kein Dreck, kein Blut, kein Zeichen eines Kampfes. Was fehlte? Seine Fußspuren. Die Abdrücke auf dem Pfad endeten abrupt. Der Boden war weich vom Morgentau, ideal für Spuren, doch seine hörten einfach auf. Kein Abknicken in den Wald, keine Schleifspuren, nichts. Es war, als hätte sich Ben Carter in Luft aufgelöst. Ich funkte die Zentrale an. Noch während ich erklärte, was passiert war, spürte ich, wie das Schweigen um mich herum dichter wurde. Die Vögel waren verstummt. Kein Wind bewegte die Äste. Selbst mein eigenes Atmen erschien mir zu laut. Innerhalb einer Stunde waren Dutzende Ranger im Einsatz. Ein mobiles Hauptquartier wurde errichtet. Spürhunde kamen, Helikopter mit Wärmebildkameras überflogen das Gebiet. Wir suchten jeden Quadratmeter ab, 5 Tage lang. Nichts, keine Spur von Ben, keine Kleidung, keine Ausrüstung, kein Körper. Er war der zweite Mensch in wenigen Tagen, der im Zusammenhang mit der Treppe verschwand. Am Abend des 5. Tages saß ich allein in meinem Zelt. Die Nacht war kühl. Ich starrte auf meine Hände, auf meine Stiefel, auf den Boden. Und dann sah ich es vor meinem inneren Auge wieder. Den schwarzen Ballon. Unbeweglich. Still. Wartend. Ich hatte geglaubt, das Schlimmste gesehen zu haben. Ich hatte geglaubt, dass Samuels Schicksal der Höhepunkt gewesen war. Ich irrte mich. Das war erst der erste Schritt auf einer Treppe, die niemand hätte betreten dürfen. 5 Tage, so lange hatten wir gesucht. 5 Tage, in denen jede Stunde das Gewicht der Hoffnung weiter zerdrückte. 5 Tage, in denen ich kaum geschlafen, kaum gegessen hatte. Ich wusste, was mit Menschen geschieht, die im Wald verschwinden. Die ersten 12 Stunden sind entscheidend. Danach sinken die Überlebenschancen rapide. Nach 3 Tagen spricht man von einer Bergung, nicht mehr von einer Rettung. Aber bei Ben fühlte sich nichts davon richtig an. Da war kein Sturz, kein Wildtier, kein Unfall. Er war einfach fort, wortlos und spurlos, als hätte der Wald ihn verschluckt oder etwas anderes. Die Einsatzleitung wurde am Abend des 5. Tages reduziert. Die Zelte wurden abgebaut, die Hunde abgezogen, die Helikopter eingestellt. Flyer mit Bens Foto wurden an Wanderwegen aufgehängt. Sein Gesicht tauchte auf den Titelseiten der Lokalzeitungen auf. Seine Familie reiste an. Aufgelöst, hilflos mit verweinten Augen. Ich konnte ihnen kaum in die Augen sehen. Was hätte ich sagen sollen? Dass ihr Sohn zuletzt neben mir stand und dann einfach aufhörte zu existieren? Ich war der Letzte, der ihn lebend gesehen hatte. Und ich wusste, irgendetwas hatte ihn geholt. 3 Tage nach der offiziellen Aufgabe der Suche war ich wieder im Dienst. Mein Vorgesetzter Frank Lewis glaubte offenbar, Routine würde helfen. »Bleib beschäftigt«, hatte er gesagt. »Lenk dich ab.« Ich bekam eine Tour nahe Hurricane Ridge zugewiesen. Die Gegend war mir vertraut. Ich hatte dort unzählige Male patrouilliert. Dennoch fühlte es sich an, als würde ich nun durch ein anderes Territorium wandern. Der Wald war derselbe und doch fremd. Die Lichtverhältnisse, das Rascheln der Blätter, die Rinde der Bäume, alles wirkte eine Nuance verkehrt. Als würde ich durch einen Spiegel gehen, in dem nur Kleinigkeiten verschoben waren. Gegen Nachmittag erreichte ich eine kleine Wiese, eingebettet zwischen 2 bewaldeten Hügeln. Der Wind bewegte das hohe Gras sanft. In der Mitte der Wiese sah ich etwas, das mir sofort auffiel. Ein Muster im Gras. Gleichmäßig. Zu regelmäßig. Ich trat näher. 13 Rehe. Weibchen. Alle fast identisch groß, mit glänzendem Fell und gefalteten Beinen. Sie lagen im Kreis, ihre Köpfe exakt zur Mitte ausgerichtet. Wie Speichen in einem Rad. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Keine Anzeichen von Krankheit. Einfach tot. Zuerst dachte ich an eine Vergiftung. Doch warum diese Anordnung? Wer hätte sie so drapieren können, ohne Spuren im Boden zu hinterlassen? Ich umkreiste die Gruppe langsam. Die Luft war kühl, aber mir lief der Schweiß den Rücken hinab. Dann bemerkte ich es. Die Augen der Tiere. Sie waren offen. Klar, nicht milchig, wie bei gewöhnlich Verendeten. Und sie folgten mir. Egal, wo ich stand, die Augen der Rehe waren auf mich gerichtet. Erst glaubte ich an eine optische Täuschung. Doch ich testete es, bewegte mich rasch, drehte mich, schritt zur Seite. Immer blickten sie mir nach. Ich musste mich zwingen, meine Kamera zu zücken. Die Fotos zeigten exakt, was ich sah. Zumindest dachte ich das. Erst später würde ich feststellen, wie wenig sich festhalten ließ. Ich kontaktierte die Zentrale. Meine Stimme war ruhig, sachlich. Hier Ranger Mercer. Habe mehrere tote Rehe in kreisförmiger Anordnung gefunden. Bitte Wildtierexperten schicken. 1 Stunde später traf Frank Lewis mit 2 Biologen ein. Sie trugen Handschuhe, Masken und untersuchten die Tiere gründlich. Niemand sagte etwas über das offensichtliche Muster. Ich konnte es in ihren Blicken sehen. Sie sahen es auch, wollten es aber nicht benennen. »Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«, fragte Frank mich, während ich einen Moment abseits stand. »Der Kreis, ihre Augen«, antwortete ich. »Beweg dich um sie herum, beobachte ihre Blicke.« Er tat es. lief langsam im Kreis, blieb stehen, zog die Stirn zusammen. »Was genau soll ich sehen?« fragte er nach einer Weile. »Ihre Augen«, wiederholte ich. »Sie schauen dich an.«
»David«,
sagte er ruhig, »vielleicht solltest du ein paar Tage Pause machen.«
»Ich weiß, was ich sehe«,
fuhr ich ihn zu scharf an.
»Das hier ist nicht normal.«
Die Experten fanden keine Ursache für den Tod der Tiere. Kein Gift, keine äußeren Verletzungen, keine Krankheiten. Die Tiere waren gesund und doch plötzlich tot. Und sie lagen dort, als hätte jemand sie absichtlich so platziert, wie Spielfiguren. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Ich träumte von dem Rehkreis. In meinem Traum standen sie plötzlich auf, die Beine noch immer gefaltet. Sie hoben sich lautlos in die Luft, wie Ballons. Ihre Augen blieben auf mich gerichtet, und in der Mitte des Kreises stand Ben Carter, blass, stumm, mit denselben leeren Augen wie die Tiere.
»Fass die Treppe nicht an«,
flüsterte er.
»Er spielt mit uns.«
Ich wachte keuchend auf. Es war genau 3:17 Uhr. Ich konnte seine Stimme noch hören, und ich wusste, Ben lebte nicht mehr in dieser Welt. Aber er war auch nicht tot. Er war irgendwo da draußen, hinter der Treppe. Nach dem Vorfall mit den Rehen versuchte ich, meine Arbeit wie gewohnt zu verrichten. Ich kontrollierte Wanderpässe, inspizierte Feuerstellen, markierte umgestürzte Bäume. Doch tief in mir wusste ich, dass nichts mehr wie gewohnt war. Die Grenze zwischen Alltag und Wahnsinn war dünn geworden, durchsichtig wie der Nebel, der sich jeden Morgen zwischen den Ästen sammelte. In den Tagen nach meinem Traum wurde alles schlimmer. Ich hatte das Gefühl, ständig beobachtet zu werden, nicht von Menschen. Es war subtiler, schleichender. Vögel flogen auf, wenn ich näher kam, nicht hektisch, sondern synchron. Eichhörnchen erstarrten mitten in der Bewegung und starrten mich an, bis ich außer Sichtweite war. Einmal begegnete ich einem Hirschbock, der mitten auf dem Pfad stand. Er bewegte sich nicht, wich nicht zurück, obwohl ich nur noch wenige Meter entfernt war. Seine Augen waren schwarz wie Teer, und sie folgten mir, selbst als ich weiterging. Die Natur hatte sich gegen mich gewendet. Ich meldete mich für einen weiteren Nachtdienst. Ich sagte Frank Lewis, ich könne ohnehin nicht schlafen und die Nachtpatrouillen seien wenigstens produktiv. Er zögerte kurz, dann nickte. Vielleicht ahnte er, dass es besser war, mich auf die Dinge loszulassen, die mich verfolgten, als mich allein in meiner Hütte versauern zu lassen. Die Route führte mich ins Enchanted Valley, ein atemberaubendes Gebiet mit alten Bäumen, einem verfallenen Chalet und steilen Wasserfällen. Tagsüber war es ein Paradies. Nachts war es etwas anderes. Ich startete kurz nach Sonnenuntergang. Der Himmel war klar, der Mond stand blass und rund über den Baumwipfeln, die Luft war kühl, aber angenehm. Der erste Teil des Pfades verlief ruhig. Ich hörte das entfernte Rauschen des Wassers, die Rufe nachtaktiver Vögel, das gelegentliche Knacken eines Zweiges. Und dann Stille. Es war, als hätte jemand die Welt ausgeschaltet. Kein Rascheln mehr, kein Zirpen, kein Wind. Ich blieb stehen. In der plötzlichen Lautlosigkeit hörte ich mein eigenes Herz pochen. Ich schaltete meine Taschenlampe aus, um meine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen, doch sie half mir nichts. Denn die Dunkelheit war vollständig. Schwer, fast greifbar. Dann spürte ich die Kälte. Von einem Moment zum nächsten fiel die Temperatur rapide. Mein Atem wurde sichtbar, der Frost legte sich auf meine Jacke. Ich fröstelte, obwohl ich dick eingepackt war. Es war eine Kälte, die nicht aus der Luft kam, sondern aus dem Boden, aus der Umgebung selbst. Eine Kälte, die nicht einfach fühlbar, sondern feindlich war. Ich schaltete die Lampe wieder ein, und da war er. Zwischen den Stämmen, etwa 20 Meter entfernt, stand eine Gestalt. Groß. Unbeweglich, nicht beleuchtet, aber deutlich erkennbar. Als würde der Schatten selbst ihm Form verleihen. Ich rief,
Hallo, hier spricht Ranger Mercer. Bitte identifizieren Sie sich.
Keine Reaktion. Ich trat ein paar Schritte vor. Die Gestalt blieb stehen. Der Lichtstrahl meiner Lampe berührte ihn nur am Rand, glitt von ihm ab, als wäre er aus Rauch. Erst als ich näher kam, erkannte ich Details. Der Mann, wenn es ein Mann war, war über 2 Meter groß. Seine Haut war fahl, fast durchsichtig. Blaue Adern zeichneten sich darunter ab. Doch am schockierendsten waren seine Augen. Vollständig weiß. Kein Iris, keine Pupille, nur Leere. Und doch, ich wusste, dass er mich ansah. Guten Abend, Ranger Mercer, sagte er schließlich. Seine Stimme war tief, klang wie etwas Altes aus einer längst vergangenen Zeit. Sie erinnerte an Sand, der über Stein schürft, ruhig, berechnend, unheimlich vertraut. Woher kennen Sie meinen Namen? Fragte ich. Ich kenne alle Spieler. Er lächelte. Und seine Zähne, viel zu viele, zu scharf, zu gleichmäßig, glänzten feucht im Licht. Mein Name ist Michael Sullivan. Der Name traf mich wie ein Schlag. Ich erinnerte mich genau. Der blutige Mann im Wald hatte diesen Namen genannt, noch bevor er sediert wurde. Frank Lewis' Reaktion auf den Namen war ebenfalls noch in meinem Gedächtnis. Das bleiche Gesicht, das verlegene Schweigen. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Was tun Sie hier im Park? Die Pfade sind nachts gesperrt. Er lachte leise. Es klang wie trockene Blätter, die über alten Stein geweht werden. Spielen Sie das Spiel weiter, David. Sie sind schon weiter gekommen als viele vor Ihnen. Ich trat einen Schritt vor. Wo ist Ben Carter? Und Samuel Parker? Sein Lächeln wurde breiter. Zu breit. Ihre Freunde spielen noch immer. Der Junge war besonders mutig. Und Ben? Nun, er lernt schnell. Sie leben? Fragte ich. Hoffnung flackerte kurz in mir auf. Sie existieren, antwortete er. Lebendig ist ein dehnbarer Begriff. Dann begann er sich zurückzuziehen. Nicht gehend, sondern gleitend. Seine Bewegungen waren zu fließend, zu gleichmäßig. Ich folgte ihm. Doch mit jedem Schritt wurde sein Körper blasser, durchsichtiger. Schließlich war er verschwunden, vollständig. Nur der Nebel blieb zurück. Ich stand lange da, starrte in das Dunkel zwischen den Bäumen. Ich wusste nicht, ob ich gerade mit einem Menschen, einem Geist oder etwas anderem gesprochen hatte, aber eines war klar. Sullivan war real und er spielte ein Spiel, das ich nicht verstand, aber das längst begonnen hatte. Ich wusste jetzt, dass Ben noch da draußen war. Und ich wusste auch, dass der Einsatz höher war, als ich bisher geglaubt hatte. Die Regeln dieses Spiels waren nicht fair. Und der Einsatz war nicht weniger als die Seele. Die Begegnung mit Michael Sullivan hatte mir den letzten Rest an Sicherheit genommen, der mir geblieben war. Ich konnte mich nicht mehr auf mein Urteilsvermögen verlassen. Nicht auf meine Ausbildung, nicht auf das, was mir über Jahre hinweg beigebracht worden war. Es gab Dinge im Wald, die nicht in Protokollen standen. Dinge, die sich nicht mit Notrufnummern oder Kartenmaterial beherrschen ließen. Ich versuchte, das Gespräch mit Sullivan wie ein Verhör zu analysieren, Wort für Wort. Doch es entglitt mir. Die Worte, die er sprach, hatten keine feste Bedeutung. Sie wirkten auf mich wie ein Rätsel, das sich bei jedem Versuch der Lösung nur weiter verformte. Ich kenne alle Spieler. Sie existieren. Spielen Sie weiter. Was bedeutete das? War ich nur eine Figur auf einem Spielfeld, das ich nicht sehen konnte? 2 Tage später saß ich mit Frank Lewis in seinem Büro. Ich hatte beschlossen, ihm von der Begegnung zu erzählen. Vielleicht würde er, wie damals, bleich werden. Vielleicht würde er mir endlich sagen, was er wusste. Ich schilderte Sullivan, seine Erscheinung, seine Stimme, seine Worte. Als ich seinen Namen nannte, veränderte sich Franks Gesicht. Nur leicht, aber es reichte. Er schaute aus dem Fenster, seine Hände fest auf dem Tisch verschränkt. Bist du sicher, dass er sich Sullivan genannt hat? Fragte er schließlich. Er wusste meinen Namen, Frank. Er wusste von Ben. Er sprach vom Spiel. Was weißt du über ihn?
Frank stand auf, ging zum Fenster. Draußen blätterte der Wind durch die gelben Blätter der Herbstbäume. Er sagte nichts.
Frank? Ich denke, du brauchst ein paar Tage frei. Du bist erschöpft.
Ich stand ebenfalls auf.
Du weißt etwas. Du hast es schon gewusst, als der blutige Mann den Namen gesagt hat. Warum sagt mir niemand, was hier passiert?
Er drehte sich langsam zu mir um. Seine Augen waren müde.
Weil niemand es dir erklären kann, David. Du kannst es nicht verstehen, solange du es nicht selbst erlebt hast. Und wenn du es einmal erlebt hast, willst du es nie wiedersehen.
Ich verließ sein Büro wortlos. Die Nacht kam früh in dieser Jahreszeit. Schon gegen 6 Uhr war der Wald schwarz. Ich saß in meiner Hütte am Rand des Parks, die Stirn auf meine Hände gestützt. Ich hatte das Gefühl, dass ich verfolgt wurde. Nicht im wörtlichen Sinn, sondern auf eine tiefere, ungreifbare Weise. Der Wald bewegte sich um mich herum, beobachtete, atmete. Und irgendwo da draußen wartete Sullivan. Oder beobachtete mich längst. In der dritten Nacht nach der Begegnung mit ihm geschah etwas, das alles veränderte. Ich hatte Spätschicht. Ein Abschnitt nahe der Elwha River Brücke sollte kontrolliert werden. Die Gegend war abgelegen, kaum begangen. Ich parkte mein Fahrzeug am Rand des schmalen Pfades und lief etwa eine halbe Stunde zu Fuß, Taschenlampe in der Hand, Funkgerät am Gürtel. Als ich die Kurve entlang des Flusses erreichte, sah ich in der Ferne Lichter blinken. Zuerst dachte ich an illegale Camper. Doch die Position der Lichter ergab keinen Sinn. Sie waren zu regelmäßig angeordnet, zu still. Ich näherte mich langsam. Mein Puls wurde schneller. Etwa 20 Laternen standen in einem perfekten Kreis auf einer kleinen Waldlichtung. Im Inneren dieses Kreises standen 12 Gestalten, reglos, mit dunklen Kapuzen. Sie standen im Kreis, den Blick auf einen zentralen Punkt gerichtet. Ich duckte mich hinter einen moosbewachsenen Felsblock. Mein Herz hämmerte. Die Szene war vollkommen still, keine Gespräche, kein Flüstern. Nur diese unheimliche Formation von Licht und Stille. Dann begannen sie zu sprechen. Kein normales Sprechen. Es war ein Singsang, fremd, rhythmisch. Die Sprache war uralt, keiner mir bekannten Sprache ähnlich. Tiefes Brummen mischte sich mit hohen Lauten, als würde ein Tier mit einer Maschine sprechen. Ich beobachtete, wie eine der Gestalten sich löste und langsam auf das Zentrum zuging. Dort stand etwas auf einem steinernen Podest. Es war ein Brunnen. Der Brunnen. Ich erkannte ihn wieder. Es war der alte, moosbedeckte Steinbrunnen, aus dem die Stimme des Kindes gerufen hatte. Der Brunnen, vor dem ich beinahe einen Fehler gemacht hätte. Die Gestalt stellte etwas auf den Rand des Brunnens. Dann kehrte sie an ihren Platz zurück. Der Gesang wurde lauter, schneller, wilder. Ich trat einen Schritt zurück. Mein Fuß knickte leicht auf einem Ast um. Das Geräusch war kaum hörbar, doch sofort verstummte der Gesang. Alle 12 Kapuzen hoben sich und schauten in meine Richtung. Sie konnten mich nicht sehen. Das Licht der Laternen reichte nicht bis zu meinem Versteck. Und doch wusste ich, dass sie mich sahen. Dass sie wussten, dass ich da war. Sie bewegten sich. Gleichzeitig, synchron, in exakt denselben Bewegungen gingen sie auf mich zu. Langsam, ohne Eile, als wüssten sie, dass ich nirgendwo hin konnte. Ich rannte. Ich achtete nicht mehr auf Lärm, nicht auf Äste, nicht auf Spuren. Ich rannte, bis meine Beine brannten, mein Atem keuchte. Der Wald schien sich um mich herum zu verändern. Wege, die ich kannte, führten plötzlich in Sackgassen. Bäume standen dichter, als sie sollten. Die Laternen schienen mir zu folgen. Ich sah sie immer wieder zwischen den Bäumen aufblitzen. Erst im Morgengrauen erreichte ich mein Fahrzeug.
Ich war schweißgebadet, zitternd, hatte mich mehrmals verirrt. Als ich mich am Lenkrad festhielt, sah ich etwas auf dem Beifahrersitz liegen. Ein Zettel. Darauf stand in krakeliger Handschrift: Du wurdest eingeladen. Ich wusste, dass ich die Schwelle längst überschritten hatte. Sullivan hatte mich gefunden. Und ich hatte begonnen zu spielen. 3 Nächte nach der Begegnung mit den Kapuzengestalten saß ich allein in meiner Hütte. Es war still, fast zu still. Das Knacken des Holzes in den Wänden, das Brummen des Kühlschranks, das entfernte Rauschen des Windes, all das war verschwunden. Stattdessen herrschte jene tiefe, unnatürliche Stille, die ich nur aus dem Inneren des Waldes kannte. Die Art von Stille, die mehr Raum ließ für das, was sich dahinter verbarg. Ich starrte auf den Zettel, den ich im Wagen gefunden hatte. Du wurdest eingeladen. Keine Unterschrift, kein Hinweis. Nur diese 4 Worte. Und dennoch war alles darin enthalten. Warnung, Verheißung, Befehl. Ich konnte nicht mehr abschalten, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, ohne dass mir der Magen sich verkrampfte. Die Grenze zwischen Realität und Traum war längst verschwommen. Ich war aufgewacht mit Erde an meinen Händen. Ich hatte einmal beim Duschen bemerkt, dass aus dem Abfluss leise Stimmen flüsterten. Oder glaubte ich das nur? Ich wusste es nicht mehr. Frank Lewis hatte mich erneut zum Gespräch gebeten. Er sprach von Verantwortung, von psychischer Belastung, von Fürsorgepflicht. Ich nickte, sagte die richtigen Dinge, versprach, über eine Auszeit nachzudenken. Aber ich dachte nicht daran. Ich wollte antworten. Und tief in mir wusste ich, dass der Brunnen der nächste Schritt war. Am frühen Morgen des nächsten Tages ging ich zum Dienstantritt in die Zentrale. Dort traf ich auf Tom Richards, einer der wenigen erfahrenen Ranger, die mir noch aus dem Weg gingen. Er war schweigsam, aber er hatte das gleiche Unbehagen in den Augen wie ich. »Du siehst nicht gut aus«, sagte er. »Ich habe schlecht geschlafen. Immer noch Albträume?« Er sagte das nicht wie ein Kollege, sondern wie jemand, der selbst welche hatte. »Nicht nur. Ich höre Dinge. Sehe Dinge.« Er wurde still. Dann sagte er leise: »Wenn du es einmal gesehen hast, kannst du nicht mehr zurück.« Ich sah ihn an. »Was meinst du mit S?« Er wich meinem Blick aus. »Halt dich fern vom alten Brunnen.« Ich fror. »Du weißt davon?« Mehr als ich je wissen wollte. Dann stand er auf und ging. Keine weiteren Worte. 2 Stunden später war ich im Wald. Ich hatte meine Route wie üblich eingegeben, war scheinbar offiziell unterwegs. Aber ich wusste, wohin ich wirklich ging. Zurück zum Brunnen. Es war ein bewölkter Tag. Der Himmel war bleigrau, die Luft feucht. Ich folgte einem Trampelpfad, der kaum noch als solcher zu erkennen war, duckte mich unter tief hängenden Ästen hindurch, wartete durch dichten Farn. Ich brauchte fast eine Stunde, um die kleine Lichtung wiederzufinden. Der Brunnen stand dort, wie vergessen, mit moosbewachsenen Steinen und alten morschen Brettern, die lose über die Öffnung gelegt waren. Ich trat vorsichtig näher. »Hallo?« rief ich, fast flüsternd. Zunächst kam keine Antwort. Nur das leise Heulen des Windes in den Zweigen, dann hörte ich es. Ein Kind, eine Stimme, jung, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, schwach, aber deutlich. »Hilfe! Bitte! Ich bin hier unten!« Mein Herz setzte einen Schlag aus. »Samuel?« fragte ich. »Ich kann nicht raus«, sagte die Stimme. »Es ist dunkel. Ich habe Angst.« Ich trat näher an den Brunnen, beugte mich leicht über die Öffnung. Zwischen den verrotteten Brettern sah ich nur Schwärze. Kein Licht drang hinab, obwohl der Tag hell war. »Wie bist du da runtergekommen?«, fragte ich. »Ich bin gefallen«, kam die Antwort. »Bitte hilf mir. Ich friere.« Ich legte meine Hand auf eines der Bretter, vorsichtig, bereit, es wegzuschieben. Da veränderte sich die Stimme. »Ich weiß, was du getan hast, als du 9 warst«, sagte sie. im Haus deiner Großmutter, der Stromausfall, die Dunkelheit. Du hast geschrien, aber niemand hat dich gehört. Etwas hat dich damals beobachtet, erinnerst du dich? Ich erstarrte. Das war kein Kind. Die Stimme wurde tiefer, kehliger. Du hast gedacht, es war ein Albtraum. Aber es war echt. Es hat deinen Namen geflüstert, ganz leise, aus der Ecke des Zimmers. Du hast dir eingeredet, du hättest es dir nur eingebildet. Ich wich zurück. Mein Atem wurde flach. Wer bist du? Fragte ich. Stille. Dann, ich bin der, der dich beobachtet. Ich bin der, der deine Angst kennt. Der, der sie formt. Der, der sie ernährt. Etwas klopfte von innen gegen die Steine. Nicht laut, aber bestimmt. Ich sah nichts. Und doch hatte ich das Gefühl, dass dort unten jemand oder etwas war, das sich an mich klammern wollte. Ich rannte. Ich rannte, ohne zurückzusehen. Durch Unterholz und über Wurzeln, bis meine Beine schmerzten. Erst als ich mein Fahrzeug erreicht hatte, wagte ich es, wieder stehen zu bleiben. Ich keuchte, mein Herz raste. Ich hatte geglaubt, ich könnte dem Spiel Regeln abringen. Ich hatte geglaubt, ich wäre vorbereitet. Aber der Wald, die Stimmen, Sullivan, sie kannten mich längst. Besser, als ich mich selbst kannte. Ich war nicht mehr auf der Jagd nach Antworten. Ich war die Beute. In den darauffolgenden Tagen zog sich der Wald zurück. Nicht im wörtlichen Sinn, aber ich konnte es spüren. Die Geräusche wurden wieder normaler. Die Tiere schienen mich nicht mehr zu meiden. Der Himmel war klar, der Wind friedlich. Und doch war es genau diese plötzliche Normalität, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Denn ich wusste, was wirklich geschah. Das Spiel hatte begonnen. Die erste Regel des Spiels lautete: Du wirst nicht erkennen, wann es anfängt. Doch ich hatte es erkannt. Oder besser gesagt, ich hatte es gespürt. Die Einladung, die Begegnung mit Sullivan, die Stimmen aus dem Brunnen, all das waren keine zufälligen Ereignisse. Es war der Auftakt. Ich war allein. Frank Lewis mied mich. Tom Richards war spurlos verschwunden. Niemand wusste, wo er steckte. Die Zentrale gab an, er habe sich krank gemeldet, aber ich kannte seinen Blick in den letzten Tagen. Er war nicht krank. Er hatte gewusst, dass etwas kam, und er war geflohen. Ich beneidete ihn dafür. In der Nacht vor Halloween saß ich wieder in meiner Hütte. Es war kühl, der Ofen knisterte leise. Ich blätterte durch ein altes Protokollbuch, das ich in einem der unteren Schränke gefunden hatte. Es stammte aus dem Jahr 1983. Damals hatte ein Ranger namens Malcolm Eddings diesen Abschnitt betreut. Die Einträge waren zunächst alltäglich. Sichtungen von Luchsen, Kontrolle von Feuerstellen, eine Begegnung mit einem verletzten Bären. Doch ab Mitte Oktober änderte sich der Ton. Einträge vom 17. Oktober: Ein Junge vermisst. Mutter behauptet, er sei in einen Brunnen gefallen. Keine Spuren, keine Geräusche. Eintrag vom 19. Oktober. Ein Mann in dunkler Kleidung, über 2 Meter groß, wurde in der Nähe des alten Forstweges gesehen. Augen vollständig weiß. Keine Antwort auf Ansprache. Eintrag vom 22. Oktober. Ich höre nachts Kinderstimmen. Sie rufen meinen Namen. Eintrag vom 24. Oktober. Ich habe geträumt, ich sei in einem Kreis aus Laternen gestanden. Ich konnte mich nicht bewegen, die anderen auch nicht. Aber wir sahen alle denselben Mann. Sullivan? Der letzte Eintrag war vom 31. Oktober. Er bestand nur aus einem Satz. Das Spiel beginnt bei Dunkelheit, aber es endet niemals bei Licht. Ich klappte das Buch zu. Mein Puls raste. Ich war nicht der Erste. Und ich würde nicht der Letzte sein. Draußen war es dunkel geworden. Ich trat hinaus. Die Sterne waren klar. Die Luft roch nach feuchtem Laub. Der Wald wirkte ruhig, aber ich wusste, dass es eine Lüge war. Ich ging zum alten Pfad hinter meiner Hütte. Dort, wo man früher eine Holzbrücke über den Bach benutzt hatte, stand jetzt nur noch ein morscher Pfosten. Ich überquerte den Bach, kletterte über Steine und Wurzeln. Die Taschenlampe in meiner Hand war alt, das Licht flackerte. Ich wusste nicht genau, wonach ich suchte. Aber ich fühlte mich gezogen, wie von einer Schnur, die irgendwo tief im Inneren des Waldes an mir zerrte. Nach etwa 30 Minuten entdeckte ich etwas Ungewöhnliches. Ein Schild, halb von Moos überwachsen, kaum lesbar. Ich kratzte daran. Darunter stand: Spielzone Ost, betreten nur nach Einladung. Ich zögerte. Dann trat ich durch das verrostete Tor, das halb offen stand. Die Umgebung veränderte sich. Die Bäume standen dichter. Das Moos am Boden war schwarz, nicht grün. Die Luft wurde kälter, schwerer. Ich hörte kein einziges Tier, nur meinen Atem. Nach wenigen Metern sah ich erneut Laternen. Sie standen wieder in einem Kreis, doch diesmal war niemand dazwischen. In der Mitte lag etwas. Ein Funkgerät. Ich trat näher. Es war alt, aus Metall, mit Knöpfen, wie man sie in den 80ern nutzte. Ich hob es vorsichtig auf. Plötzlich knisterte es und eine Stimme erklang. »Willkommen zum Spiel, David Mercer!« Ich erstarrte. »Du wurdest ausgewählt. Der Wald hat dich geprüft. Du hast nicht weggeschaut, nicht geleugnet, nicht vergessen. Du bist bereit.« Ich sagte nichts. Ich konnte nichts sagen. »Dies ist keine Prüfung des Körpers, sondern des Geistes. Du wirst sehen, was andere nicht sehen dürfen. Du wirst hören, was andere nicht hören können. Und du wirst dich erinnern.« Stille. Dann ein letztes Flüstern, kaum hörbar. »Aber vergiss nie. Jeder Zug hat seinen Preis.« Das Gerät knisterte, dann verstummte es. Ich stand lange dort. Die Laternen brannten ruhig, und doch schien ihr Licht mich einzukreisen, wie ein unsichtbarer Bannkreis. Ich wusste, dass ich nun ein Teil dessen war, das mich seit Wochen verfolgt hatte. Die Nacht war noch lang. Ich verließ die Lichtung mit dem Funkgerät im Morgengrauen. Die Laternen erloschen, noch während ich mich entfernte, eine nach der anderen, als wollte der Wald mir sagen, dass ich nun auf mich allein gestellt war. Ich hatte kaum geschlafen in der Nacht, doch Müdigkeit verspürte ich keine. Mein Verstand war so wach wie nie zuvor, auch wenn sich jede Nervenfaser in meinem Körper gegen das wehrte, was ich begonnen hatte zu verstehen. Zurück in der Rangerhütte legte ich das Funkgerät auf den Tisch. Es war nun vollkommen still. Kein Rauschen, kein Knistern. Doch ich wusste, dass es widersprechen würde. Nicht, wenn ich es wollte, sondern wenn das Spiel es verlangte. In dieser Nacht fiel mein Blick auf ein altes schwarzes Notizbuch, das zwischen vergilbten Akten im Archiv lag. Es war nicht verzeichnet, hatte keine Signatur. Nur auf dem Einband prangten zwei Worte. Eingebrannt in das Leder. Die Regeln. Ich zögerte, dann schlug ich es auf. Die erste Seite bestand aus einer Liste. Handschriftlich, krakelig, in tiefschwarzer Tinte geschrieben. Es waren Regeln, 20 an der Zahl. Keine Überschrift, keine Erklärungen. Nur die Regeln. Eine nach der anderen. Erste Regel: Antworte nie auf eine Stimme, die deinen Namen flüstert, wenn du allein im Wald bist. Zweite Regel: Wenn du nachts Schritte hinter dir hörst, dreh dich niemals um. Dritte Regel: Zwischen 3 und 4 Uhr morgens sind keine Tiere im Wald. Wenn du eines siehst, lauf. Vierte Regel: Der Mann mit den weißen Augen stellt keine Fragen. Wenn du antwortest, wirst du Teil seines Spiels. Fünfte Regel: Wenn der Brunnen ruft, schweig. Sechste Regel: Wer das Spiel beginnt, kann es nicht beenden. Siebte Regel: Wenn du einen zweiten Mond siehst, versteck dich. Achte Regel: Lass niemals eine Laterne aus dem Kreis mitgehen. Niemals. Neunte Regel: Solltest du dich an etwas erinnern, das du nie erlebt hast, ist es kein Fehler, sondern ein Preis. Zehnte Regel: Der Wald vergisst nichts. Ich hörte auf zu lesen. Meine Hände zitterten. Die Regeln fühlten sich nicht wie Warnungen an. Sie waren Befehle. Nicht rational erklärbar, nicht aus menschlicher Feder stammend. Sie kamen aus der Tiefe des Waldes selbst. Und sie galten nur für jene, die das Spiel erkannt hatten. Wie viele andere es wohl schon gespielt hatten. Ich überlegte, wer dieses Buch geschrieben hatte. Vielleicht Malcolm Eddings, der Ranger aus dem Protokollbuch von 1983, oder jemand vor ihm. Vielleicht sogar jemand, den niemand je erwähnt hatte. Ein Name, den man vergessen sollte. Ein Spieler, der nie wieder zurückgekehrt war. Plötzlich begann das Funkgerät zu knistern. Ich fuhr zusammen, griff instinktiv nach der Taschenlampe, obwohl es hellichter Tag war. Die Stimme war wieder da, doch sie war anders. Nicht Sullivan. Diese war weiblich. Ruhig. Leise. Du hast die Regeln gelesen. Ich antwortete nicht. Dann weißt du, was kommt. Stille. Ich konnte fühlen, wie sich etwas näherte. Nicht körperlich, sondern wie ein Schatten, der sich über meine Gedanken legte. Ich wusste, was als nächstes kam. Die Prüfung. Die Stimme sprach erneut. Heute Nacht wirst du den Kreis erneut betreten. Diesmal wird er nicht leer sein. Ich wollte fragen, warum jetzt? Aber ich konnte die Worte nicht formen. Stattdessen notierte ich die Botschaft. Alles musste dokumentiert werden. Alles. Der Tag verging in einer seltsamen Trance. Ich aß nicht, sprach mit niemandem. Die anderen Ranger schienen mich kaum noch wahrzunehmen, als sei ich nur noch ein Schatten unter ihnen. Kurz vor Mitternacht machte ich mich auf den Weg. Dieselbe Route wie zuvor, dieselben Bäume, derselbe kalte Wind. Doch diesmal hatte ich das Notizbuch bei mir. Ich hatte jede der Regeln auswendig gelernt. Ich wiederholte sie in Gedanken, Schritt für Schritt, wie ein Mantra. Als ich die Lichtung erreichte, war der Kreis erneut erleuchtet. Diesmal standen Gestalten darin. 5 an der Zahl. Alle trugen schwarze Kleidung, Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Einer von ihnen hielt ein weiteres Funkgerät in der Hand. Ich trat näher, zögerlich, unsicher. »David Mercer«, sagte einer von ihnen, »du bist gekommen.« »Ich wurde gerufen«, antwortete ich. »Du wurdest erwählt«, sagte ein anderer. »Aber Erwählung ist kein Privileg, es ist ein Opfer.« Sie traten zur Seite, ließen den Weg in die Mitte des Kreises frei. Dort lag etwas auf dem Boden, eine alte, in Leder gebundene Karte. »Dies«, sagte die erste Gestalt, »ist das Spielfeld.« Ich ging langsam in die Mitte, hob die Karte auf. Sie zeigte keine gewöhnliche Karte des Parks. Stattdessen war sie durchzogen von Symbolen, die ich nicht verstand. Es gab keine Wege, keine Höhenlinien, nur Zeichen, die wie althergebrachte Runen wirkten. »Du wirst dorthin gehen müssen, wo das Licht stirbt«, sagte die Gestalt. »Dort wartet dein erster Gegner.« Ich sah auf. »Gegner?« »Jeder Spieler muss Osomns für sich seinen Schatten stellen, deinem wahren Spiegel. Nur wer diesen überwindet, darf weitermachen.« Ich wollte etwas sagen, doch dann verstummte die Lichtung. Die 5 Gestalten waren verschwunden. Nur das Funkgerät lag noch dort. Und auf dem Bildschirm der Karte erschien ein einzelner leuchtender Punkt. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich war nicht mehr Beobachter. Ich war ein Spieler. Die Karte führte mich tief in den nördlichen Teil des Waldes, jenen Abschnitt, der offiziell als nicht begehbar galt. Dichte Vegetation, umgestürzte Bäume, verlassene Wildwechsel. Doch ich wusste, dass dies nur ein Vorwand war, ein Schleier, um das zu verbergen, was dahinter lag. Ich machte mich in der Abenddämmerung auf den Weg. Der leuchtende Punkt auf der Karte bewegte sich nicht, doch ich hatte das Gefühl, dass er auf mich wartete. Die Linien und Zeichen auf dem Pergament wirkten lebendig, als würden sie sich bei jedem Schritt leicht verändern. Oder vielleicht war es nur mein Verstand, der sie nicht mehr richtig deuten konnte. Etwa nach 2 Stunden Fußmarsch, vorbei an vermoosten Felsen und stillen Baumgruppen, stieß ich auf einen alten, halb eingestürzten Zugang, einen Stolleneingang, den ich nie zuvor auf Karten oder in unseren Archiven gesehen hatte. Über der Öffnung war in verwitterten Buchstaben ein einzelnes Wort eingeritzt: Erinnerung. Ich zögerte, doch die Regeln gaben keine Wahl. Und das Spiel kannte keine Rückzieher. Ich trat hinein. Der Tunnel war eng und feucht, die Wände mit einer seltsamen Art schwarzem Pilz bedeckt, der das Licht meiner Lampe nur schwach reflektierte. Die Luft war dick wie in einem Grab. Ich ging langsam, Schritt für Schritt, jeder Schritt hallte unnatürlich lange nach. Nach einigen Minuten weitete sich der Gang zu einer Kammer. Dort stand er. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Es war kein Mensch. Nicht mehr. Aber es trug meine Gestalt. Genau meine. Dieselbe Kleidung, dieselbe Haltung, sogar dieselbe kleine Narbe über der linken Augenbraue. Doch sein Gesicht war falsch. Seine Augen waren leer, schwarz wie der Tunnel. Und sein Mund, der war ein wenig zu breit. Seine Zähne zu regelmäßig, zu perfekt. Er sagte nichts. Er bewegte sich nicht. Ich trat einen Schritt näher. Plötzlich wiederholte er exakt meinen letzten Schritt. Dieselbe Bewegung, dieselbe Geschwindigkeit. Ich hob die Hand. Er tat es ebenfalls. Nicht eine Sekunde später, nicht eine Sekunde zu früh, genau gleichzeitig. Es war, als würde ich mich selbst in einem düsteren Spiegel betrachten. Doch dieser Spiegel war nicht aus Glas. Er war aus Fleisch und Hass. Ich flüsterte: Was bist du? Sein Mund bewegte sich nicht. Aber ich hörte meine eigene Stimme antworten. Aus seinem Körper, aus seinem Inneren. Ich bin, was du verdrängt hast. Ich wich zurück. Doch auch er ging zurück. Exakt so. Die Stimme fuhr fort. Du hast zugesehen, als sie starb. Du hast dich nicht gerührt. Du hast gewartet. Und du hast geschwiegen. Mein Herz raste. Ich verstand nicht. Wovon sprichst du? Von der Nacht, als du 9 warst. Im Wasser, die Kälte, ihr Blick. Du warst der Einzige, der sie retten konnte. Und du hast es nicht getan. Ich erinnerte mich. An etwas, das ich jahrelang verdrängt hatte. An das Eis, an meine Cousine Lena, an das Knacken unter ihren Füßen, an mein Zögern und daran, wie ich weggelaufen war. Ich schrie: Das war nicht meine Schuld. Ich war nur ein Kind. Der Schatten bewegte sich nun zum ersten Mal anders als ich. Er ging auf mich zu, langsam. Die Stimme sagte: Ein Kind, ja. Aber auch ein Zeuge, und Zeugen vergessen nie. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu bereuen. Ich wich zurück, stolperte, fiel auf den kalten Boden. Das Licht meiner Taschenlampe flackerte. Er stand über mir, sah mich an oder durch mich hindurch. Dann streckte er die Hand aus. Eine Hand, die aussah wie meine. Doch die Finger waren zu lang. Die Gelenke falsch gewinkelt. Nimm mich an, sagte er. Nur so kannst du fortfahren. Ich wollte wegrennen, doch ich konnte nicht. Ich wollte schreien, doch meine Kehle war trocken. Ich hob langsam meine Hand. Als unsere Finger sich berührten, war es, als würde ein Stromstoß durch meinen Körper fahren. Bilder schossen durch meinen Kopf. Erinnerungen, Träume, Ängste, alles gleichzeitig. Der Wald in Flammen. Sullivan mit blutigem Gesicht. Die Laternen, die kreischend in der Dunkelheit verloschen. Dann Dunkelheit. Als ich wieder zu mir kam, lag ich am Waldrand. Der Tunnel war verschwunden. Kein Eingang, kein Zeichen. Nur das Notizbuch lag neben mir. Aufgeschlagen bei einer neuen Regel, 21. Regel: Der Schatten ist nicht dein Feind, aber er wird dich kennen. Und du wirst ihn niemals wieder vergessen. Ich war verändert. Nicht äußerlich. Aber tief in mir hatte sich etwas geöffnet. Etwas, das nie wieder geschlossen werden konnte. Ich kehrte in der Morgendämmerung zur Rangerhütte zurück, doch irgendetwas war anders. Die Sonne ging über den Baumwipfeln auf, warf lange Schatten auf den Waldboden, doch sie war blass, beinahe farblos, als hätte sie selbst Angst, den Wald in vollem Licht zu zeigen. Die Hütte stand da wie immer, still und verlassen. Und doch hatte ich das Gefühl, dass sie mich beobachtete. Das Funkgerät auf dem Tisch war aktiviert. Ohne Knopfdruck, ohne Stromquelle. Ein Flüstern erfüllte den Raum. Kaum hörbar, als würden 100 Stimmen gleichzeitig atmen. Dann eine einzige, klare Stimme. Dieselbe, die ich in der unterirdischen Kammer gehört hatte. Du hast deinen Schatten akzeptiert. Du hast deine Schuld getragen. Nun wirst du verstehen. Ich starrte auf das Gerät. Was soll ich verstehen? Fragte ich. Doch es antwortete nicht. Stattdessen wurde der Raum kälter. Die Fenster beschlugen von innen. Ich ging zur Tür, wollte frische Luft holen. Doch als ich sie öffnete, war da nicht der Wald. Nicht mehr. Vor mir erstreckte sich ein weiter, endloser Flur, gefliest mit altem Stein, beleuchtet von flackernden Öllampen. Die Hütte war verschwunden. Hinter mir nur Dunkelheit. Ich trat in den Flur. Der Boden unter meinen Füßen fühlte sich lebendig an, als würde er leicht pulsieren. An den Wänden hingen Bilder. Alle zeigten mich. Doch jedes Bild war verzerrt. In einem hatte ich kein Gesicht. In einem anderen trug ich die Uniform rückwärts. Und in einem, dem letzten, hing ich selbst kopfüber, über einem Kreis aus Laternen. Die Lampen an der Decke begannen nacheinander zu flackern, immer weiter in Richtung des Korridors. Ich folgte dem Licht, weil es keinen anderen Weg gab. Nach einer Ewigkeit, oder vielleicht nach nur wenigen Minuten, öffnete sich der Gang zu einem weiten Raum. In seiner Mitte stand ein einzelner Stuhl. Darauf saß ein alter Mann, Sullivan. Aber er war verändert. Sein Gesicht war eingesunken, seine Haut grau wie Asche. Seine Augen waren schwarz wie die des Schattens. »Setz dich«, sagte er mit tonloser Stimme. Ich gehorchte. Er sah mich lange an. »Du willst wissen, warum du gewählt wurdest«, sagte er schließlich. Ich nickte. »Der Wald vergisst nicht. Er wählt jene, die gesehen haben und dennoch geschwiegen. Die Schuld in sich tragen, aber sie nie benannt haben«, ich dachte an Lena, an das, was ich verdrängt hatte, an den Schatten. Das Spiel ist keine Strafe, es ist eine Läuterung, doch keine Erlösung. Ich verstand es nicht. Was passiert jetzt? Sullivan lächelte. Zum ersten Mal. Doch es war kein freundliches Lächeln. Es war das Lächeln eines Mannes, der seine Menschlichkeit vor langer Zeit verloren hatte. Jetzt wirst du bleiben. Ich sprang auf. Was meinst du mit bleiben? Er erhob sich langsam, trat zur Seite. Hinter ihm öffnete sich ein weiterer Tunnel, tief, schwarz, atemlos. Ich spürte einen Sog, der mich hineinziehen wollte. Jeder, der das Spiel spielt, hinterlässt einen Teil von sich. Manche kehren zurück. Andere werden Wächter. Ich verstand. Ich war nun Teil dieses Spiels. Ein Bestandteil, ein Mitspieler, ein Beobachter. Vielleicht eines Tages ein Gegner für den Nächsten. Sullivan trat zurück, ließ mich allein. Ich blickte in den Tunnel. Dunkelheit. Ich blickte zurück. Der Flur war verschwunden. Keine Hütte mehr, kein Funkgerät. Nur ich und die Entscheidung. Doch es gab keine Entscheidung. Denn das Spiel endete nicht im Licht. Ich ging hinein, und hinter mir schloss sich das Dunkel. Für immer.